In der letzten Woche haben wir uns angesehen, was Gottes ursprünglicher Plan für die Schöpfung von uns Menschen war, nämlich als freie Menschen in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und wir haben gesehen, wie Sünde diesen Plan zerstört hat. Gott wollte, dass wir Menschen seine Liebe, seine Freude, den Frieden in allen Beziehungen erleben sollen. Und Gott hat uns geschaffen, um ein Leben, um volles Leben und Gesundheit und Wohlsein in gesunden Beziehungen zu haben. Das ist das, was Gottes Plan für uns war. Und dazu, weil wir als Menschen uns ja gegen ihn gestellt haben, kam Jesus, um uns diese Freiheit wieder zu kaufen. Zwei ganz kurze, aber ganz, ganz wichtige Bemerkungen an den Anfang. Nur Gott selbst kann die Welt retten. Die zweite Hälfte davon, von dieser ersten, heißt: und weder ich noch du bist Gott. Das ist ganz wichtig, dass wir das niemals aus den Augen verlieren. Manchmal haben wir irgendwie so komische Anwandlungen, dass wir glauben, wir könnten Gott unter die Arme greifen dabei. Oder wir wüssten, wie man das besser macht und was man alles ändern müsste, damit wir das Ganze wieder auf die Reihe kriegen. Nein, wir können diese Welt nicht retten, egal was wir tun. Egal wie wir uns auf- oder einsetzen, egal was wir tun, was wir auf die Beine stellen, es ist nicht möglich. Der einzige Weg, und das ist dieser zweite Satz, wie diese Welt gerettet werden kann, war, dass nur Gott seinen Sohn Jesus Christus senden konnte, um uns Freiheit zurückzukaufen. Gott sandte seinen Sohn, um unsere Freiheit zurückzukaufen, oder aus der Sicht Jesu: Jesu wurde Mensch, lebte unter uns als Menschen, starb für unsere Schuld, bezahlte dafür, dass wir statt der Freiheit die Selbstbestimmung gewählt haben. Statt der Freiheit die Selbstbestimmung. Das habe ich versucht, letzte Woche schon deutlich zu machen. Ist ein Unterschied, kommt aber im Laufe der nächsten Predigten auch noch mehr dazu. Und dann gilt einfach diese Aussage, wie Jesus uns das hier deutlich macht: wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wenn man so manche Christen sieht und vor allen Dingen, wenn man sich die Christen von außen anguckt, würde niemand auf die Schnapsidee kommen, zu glauben, dass die Christen wirklich frei sind. Die müssen sonntagmorgens in den Gottesdienst gehen, selbst wenn es über 30 Grad sind. Ich hoffe, dass keiner von euch kommen musste. Aber vielleicht aus einem ganz anderen Bedürfnis heraus schon, nämlich zu erkennen, was Gott an diesem Sonntag wohl noch mit alles mit uns vorhat, auch wenn es draußen so warm ist und hier drin nicht viel besser. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und Jesus unterscheidet da sehr deutlich und macht das auch klar, indem er das erzählt und sagt: wenn ein Dieb, also jemand, der versucht, an den Menschen seinen eigenen Profit zu machen, wenn ein Dieb kommt, dann kommt er, um zu stehlen, um zu töten, um zu zerstören. Aber ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Nicht so ein bisschen vom Leben, nicht so ein bisschen mehr als der Nachbar, nicht so ein bisschen mehr Freiheit, als ich mir eigentlich erlauben dürfte. Nein, ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Aber ohne eigene Wege zu gehen, die uns in Schuld verflechten, ohne dem anderen dadurch zu schaden, ohne dass wir versuchen, eigene Gedanken so durchzusetzen, dass nur wir selbst irgendwo etwas davon haben, sondern Jesus kam, um uns Freiheit zu kaufen, die für alle Menschen hilfreich ist. Die Reaktion darauf, die Gott von uns erwartet, ist relativ einfach. All denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Sie sind aus Gott geboren worden. All denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Also, hier steht nicht, weil Jesus für die Schuld der Menschheit gestorben ist, und er ist für die Schuld von jedem Menschen gestorben, dass das bedeutet, dass deswegen automatisch jeder Mensch seinen Weg mit Gott begonnen hat. Nein, ist nicht so, sondern Jesus sagt ganz, ganz deutlich, und wir haben das im Neuen Testament an vielen verschiedenen Stellen, nur der, der bereit ist, sich auf ihn einzulassen und zu sagen, ja, ich bin bereit, mich dir zu unterstellen. Scheinbar das Gegenteil von Freiheit auf den ersten Blick, damit ich die Freiheit bekomme, damit ich nicht länger dem verpflichtet bin, was aus meinem Innersten herauskommt, aus meinen Trieben, und die sind nicht immer nur gut, damit ich nicht immer das tun muss, was mir die anderen einflüstern, was ich tun müsste. Egal, ob das sich um Kleidung handelt, um das, was man tut oder was man nicht tut oder was auch immer, sondern zu wissen, Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen, auf ihn zu sehen, zu hören, zu dem Mensch zu werden, der eigentlich in uns steckt. Die Freiheit zu haben, Gutes zu tun. Die Freiheit zu haben, das zu tun, was uns wichtig ist, was wir auf dem Herzen haben. Aber dazu auch in einer späteren Predigt noch mal viel, viel mehr. Und als Erklärung dazu schreibt der Paulus noch: Wer mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist und mit dem Herzen glaubt, dass Gott ihn auferweckt hat von den Toten, der wird gerettet. Es geht um Glauben, es geht um Aufnehmen, es geht um Annehmen Jesu, es geht darum, dass wir ihm vertrauen. Und das ist vielleicht die größte Schwierigkeit bei dieser ganzen Geschichte. Und noch einen zweiten Abschnitt von Paulus dazu aus dem 2. Timotheusbrief. Er hat uns gerettet und dazu berufen, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Also, das eine ist ja ganz schön zu sagen, ja, ich treffe die Entscheidung, ich möchte mein Leben mit Gott leben. Und dann sagt mir der Paulus, dass du das überhaupt kannst, hängt nicht mal mit deinen eigenen Fähigkeiten zusammen, sondern nur, weil es Gottes Plan entspricht und weil er dir schon vor aller Zeit diese Möglichkeit gegeben hat, weil er alles für dich getan hat, ist nicht besonders schmeichelnd für unser Ego. Aber unser Ego ist ja nun mal unser Problem. Diese Entscheidung, wer darf in meinem Leben etwas sagen, Gott selbst oder nur ich? Oder 90% ich und ein bisschen Gott, so für die eine Stunde am Sonntagmorgen? Oder 10% ich und 90% Gott und sehe überhaupt nicht, dass meine 10% viel größer geworden sind als die anderen 90? Da gibt es so viele Varianten in unserem Leben, das kennt ihr alle. Und ihr kennt auch die verschiedenen Phasen in eurem Leben, das ist eine ganz normale Sache. Aber grundsätzlich geht es darum, bin ich bereit, Gott wirklich zu trauen, zu vertrauen, zu sagen, ich möchte, dass du in meinem Leben bestimmst, was richtig ist, was gut ist, was anderen und damit letztlich auch mir hilft. Bin ich bereit dazu, mich in seine Hände zu begeben und zu sagen, ich habe meine Freiheit nicht im Griff? Jemand, der klug ist, weiß das. Ich habe meine Freiheit nicht im Griff und deswegen bitte ich dich darum, dass du mich führst und mir zeigst, was gut ist. Das ist so diese Reaktion, die Gott von uns erwartet. Nur das Ja sagen, dieses Bereitsein, auf ihn zu hören. Und wenn wir das machen, passieren ein paar Sachen mit uns. Das Erste, was vielleicht vorher noch nicht passiert ist, das ist unterschiedlich, aber spätestens dann, wenn wir sagen, ich möchte mein Leben mit dir leben, wird uns klar, ich bin als Mensch, so wie ich bin, ein Mensch, der, wie die Bibel sagt, ein Sünder ist. Jemand, der die falsche Richtung eingeschlagen hat. Jemand, der in einem Zug sitzt, der in die völlig falsche Richtung fährt, aber weil es gerade bequem ist und in dem Zug ausnahmsweise die Klimaanlage funktioniert, bleibe ich drin. Irgendwann, unsere Welt ist ja so ein Globus, das heißt, irgendwann kommt der Zug vielleicht dann doch an der richtigen Stelle an. So denken die meisten Menschen auf diesem Planeten. Nur um das mal ganz deutlich zu sagen. Ich weiß zwar letztlich, dass das, was ich tue, nicht richtig ist, aber ich mache weiter so, weil ich hoffe, dass es vielleicht doch irgendwann gut ist. Und das, was Gott von uns erwartet, ist zu verstehen, ich bin ein Mensch, der ist im falschen Zug. Ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Keiner ist gerecht, so schreibt es Paulus, auch nicht einer. Keiner ist wirklich klug. Keiner fragt wirklich nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger, auch wir nicht. Und trotzdem sagt Gott, dass er uns seine Liebe schenkt, dass er uns seine Vergebung schenkt, dass er uns gnädig ist, dass er barmherzig mit uns umgeht, dass er uns hilft, dass er uns wieder auf die richtige Richtung aufmerksam macht, dass wir in einem Bahnhof stehen, wo wir gerade umsteigen können, um wieder in den richtigen Zug zu kommen, in die richtige Richtung weiterfahren zu können und nicht immer weiter weg von dem, wofür wir eigentlich geschaffen worden sind. Und das Ganze wird dann häufig mit einem anderen Wort benutzt, was man auch nicht so gerne hört oder vielleicht sogar noch weniger gerne hört, nämlich dieses Wort Buße. Ich habe extra dazu geschrieben, das Geschenk der Buße, weil Buße zu diesen biblischen Begriffen gehört, die natürlich in der Gesellschaft durch den Wandel der Sprache so massiv verändert worden sind, dass es mit dem ursprünglichen kaum noch was zu tun hat, bemühe ich mich normalerweise, diesen Begriff nicht zu benutzen. Das habt ihr mitgekriegt. Aber ich muss es jetzt hier mal nehmen, einfach weil es wichtig ist. Denn es geht nochmal um diesen Zug. Wenn ich verstanden habe, dass ich als Mensch im Zug in die falsche Richtung unterwegs bin, dann kann ich sagen, der ist so bequem oder klimatisiert oder angenehm, ich habe hier Platz um mich herum oder vielleicht auch richtig viel Trubel, was mir jetzt gerade Spaß macht. Es ist völlig egal. Es ändert nichts daran, dass ich in die falsche Richtung fahre. Und wenn ich die Richtung nicht ändere, werde ich niemals an das Ziel kommen, für das ich eigentlich bestimmt bin. Niemals. Denn kein Zug schafft es, tatsächlich einmal rund um den Globus zu fahren. Das kriegen wir zum Glück noch nicht hin. Und das ist einfach diese Situation. Und deswegen macht Gott deutlich und sagt und warnt uns und sagt, denkt darüber nach, kapiert das. Ihr müsst die Richtung ändern. Buße tun heißt nicht, ihr müsst jetzt was ableisten oder büßen für das, was ihr getan habt. Ihr kriegt jetzt erstmal eine Strafe und dann wird das Ganze irgendwann wieder gut. Das ist überhaupt kein biblischer Gedanke. Den gibt es zwar in den Kirchen und der wird auch in manchen Gemeinden hier und da und dort gepredigt, aber mit der Bibel hat er nichts zu tun. Es geht bei Buße darum, dass ich die Richtung ändere und in die richtige Richtung gehe. Und dazu möchte Gott mich freimachen. Er sagt in Jakobus 4, Vers 8, es geht also um Freiheit durch Umkehr, in Jakobus 4, Vers 6 bis 8, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Das heißt nicht, ich muss denken, ich bin ein Idiot, vielleicht manchmal schon, aber nicht grundsätzlich, sondern es geht darum zu kapieren, solange ich mir nicht helfen lasse, das ist das, was Hochmut ist, solange ich mir nicht helfen lasse von Gott und mir von ihm vergeben lasse, solange ändert sich nichts. Also Hochmut ist eine von den Sachen, die uns oder die uns behindern, zu Gott zu kommen. Und deswegen in diesem Abschnitt weiter. Deswegen ordnet euch Gott unter. Nicht deswegen müsst ihr tun, was Gott will, sondern deswegen ordnet euch Gott unter. Nicht, weil ihr zu klein seid, nicht, weil ihr nicht klug genug seid, sondern ganz bewusst, weil ihr kapiert habt, ich bin nicht Gott. Aber Gott ist derjenige, der alles in seiner Hand hält. Er ist derjenige, der alles so geschaffen hat, dass es perfekt war. Und wir sind diejenigen, die durcheinander machen und nicht andersrum. Und deswegen, wenn ich mich Gott unterordne und versuche, wieder mit ihm meinen Weg zu gehen, wird sich das zum Guten wenden. Weil er den Überblick hat, auch heute noch. Und auch heute noch in der Lage ist, in unserem Leben was zu verändern. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Da geht es nur darum, lasst das, woran ihr festhaltet. Was euch bindet, was euch versklavt. Was dazu führt, dass ihr Sachen tut, die ihr eigentlich gar nicht tun wollt. Lasst es sein. Bittet Gott um Vergebung und die Sache ist in Ordnung. Und den letzten Punkt, den hört man noch weniger gerne. Und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Der Teufel ist so eine Sache in unserer Gesellschaft. An einen Gott zu glauben ist okay. Auf dem Fußballplatz laut zu beten ist schon schwierig. Aber auch noch zu glauben, dass es einen Teufel gibt, bedeutet für die meisten Leute in unserer Kultur, dass sie völlig auf dem falschen Boot sind. Dass sie in die völlig falsche Richtung laufen und überhaupt nicht kapieren, was eigentlich Sache ist. Wir selbst sind der Teufel. So wird es häufig dann noch gesehen und gesagt, das Böse ist in uns. Laut der Bibel war es die Schlange, die Eva verführt hat und die Eva dann ihren Mann. Aber für uns, es gibt diese Macht, die ganz bewusst versucht, den Plan Gottes zu vereiteln. Sie war wichtig, damit es überhaupt möglich war, dem Menschen Freiheit zu geben. Aber er stellt sich immer wieder gegen Gott, aber ist nicht Gott. Und er ist auch nicht so stark oder so wichtig wie Gott, sondern er ist immer noch der, der von Gott geschaffen wurde. Als Engel, als jemand, der eigentlich seinen Willen tun sollte und der sich nur gegen ihn gestellt hat, damit wir als Menschen letztendlich auch wirklich in Freiheit leben können. Auch das ist ein eigener Gedanke, schwierig, aber ganz wichtig. Es gibt so ein paar Sachen, die uns dabei behindern, wirklich so zu Gott umzukehren. Das erste davon ist Stolz. Ich glaube, das ist für jeden klar, wenn ich glaube, ich bin schon richtig und ich werde das schon selbst auf die Reihe kriegen, werde ich mich nicht auf sowas einlassen und auf das hören, was Gott mir sagt. Wenn ich glaube, ich mache das schon gut, wird das nicht dazu führen, dass ich zu Gott umkehre. Angst ist der nächste Bereich, der verhindert die Buße. Ist Gott wirklich gut? Kann das sein, dass er tatsächlich für mich ist? Dass er mich unterstützt? Die Bibel hat so ein paar interessante Sätze. Einer davon lautet sinngemäß, wenn Gott seinen einzigen Sohn nicht verschont, um für uns zu sterben, nicht für sich selbst, sondern für uns. Wie könnte es sein, dass dieser Gott uns irgendetwas anderes Gutes vorenthalten würde? Das passt nicht, das geht überhaupt nicht. Jemand, der bereit ist, so etwas auf sich zu nehmen, egal ob aus der Seite des Vaters, der das miterlebt, wie sein Sohn stirbt, aus Sicht des Sohnes, der sagt, ich bin bereit, mein Leben zu lassen für diese Menschen, um sie zu retten, um ihnen zu helfen, obwohl sie alle gegen mich sind. Ich mache das trotzdem, weil er Liebe ist, weil er weiß, worum es geht. Der zweite Punkt, Angst, Gott nicht trauen zu können, verhindert Buße oder uns zu blamieren vor Menschen, das könnte auch noch so sein. Das nächste, Unglaube, natürlich. Wenn ich Gott nicht glaube, werde ich mich nicht ändern. Werde ich nicht bereit sein, mir von ihm helfen zu lassen. Ganz klare Geschichte. Und ganz vieles hängt damit zusammen, dass wir als Menschen glauben, wir hätten die Kontrolle über unser Leben und wollen diese Kontrolle nicht aus den Händen geben. Wenn ich sage das jetzt mal ganz, ganz vorsichtig, hoffe, dass ihr nicht damit euren Gedanken weiterspielt, aber wenn ich mir das angucke, wie im Moment auch in unserer Gesellschaft, auch in unserem Land so manche Sachen laufen, die immer schwieriger werden, hat man schon mal den Eindruck, das ganze Ding geht vor die Hunde. Also versuche ich, das Ganze festzuhalten und das zu verhindern. Und was bringt es? Nichts. Wenn ich hergehe und sage, Gott, es tut mir leid, was meine Politiker im Moment machen, bitte hilf ihnen, dass sie wieder wach werden, dass sie kapieren, was sie eigentlich tun, ist das was ganz anderes. Ob das Veränderungen bringt oder ob Gott im Moment sagt, für euch ist das gut, wenn ihr mal so richtig eins draufkriegt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber ich weiß, Gott führt uns ans Ziel. Diesen Plan, in Ewigkeit mit Gott zusammen zu sein, genauso wie Adam und Eva im Paradies, vielleicht sogar noch weitergehend, dass nichts zwischen Gott und uns steht, dass es eine perfekte Einheit gibt, dass wir in einem Bereich leben, wo wir uns wohlfühlen, wo wir wissen, wir werden gebraucht, wo wir wissen, wir setzen uns ein und wir haben die Möglichkeit, mit ihm zusammen auch zu handeln und wir sind wichtig für Gott. Das ist das, worum es eigentlich für uns geht. Die Frage, die übrig bleibt, ist nur die, will ich die Kontrolle behalten oder bin ich bereit, mich Gott unterzuordnen und den Weg mit ihm zu gehen? Wenn ich bereit bin, mich ihm unterzuordnen, das vielleicht noch nie getan habe, möchte ich einfach nochmal, ich habe mal einfach so einen ersten Schritt von oder zur Umkehr aufgeschrieben. Ihr könnt diese Aussagen, ich werde die laut lesen, ihr könnt die leise für euch mitbeten, wenn ihr das mögt. Es ist einfach eine Möglichkeit, einen ersten Schritt mit Gott zu machen und zu sagen, ich möchte wirklich mich von dem trennen, was mich von dir trennt und mit dir zusammen zu sein. Das ist sinngemäß das Ganze ein bisschen ausführlicher. Es ist aber, und das ist das Besondere dabei, eine geistliche Handlung. Das heißt, wenn ich Worte ausspreche, haben diese Worte eine Bedeutung. Und diese Worte bewirken etwas. Und wenn ich Gott sage, ich gebe zu, dass ich ein Sklave der Sünde bin, dass ich getrennt von dir bin, dass ich unfähig bin, mich selbst zu retten und ich bekenne dir meine Sünde und wie es weitergeht, bitte um Vergebung, dann hat das Auswirkungen. Das nimmt Gott ernst und die gesamte unsichtbare Welt genauso. Die wissen das, die kriegen das mit und die werden auch darauf reagieren. Deswegen, ich lade euch ein, jetzt aufzustehen. Und wer möchte, darf das gerne leise mitbeten. Wer sagt, ich habe mein Leben längst in die Hand Jesu gelegt, der muss das nicht machen, kann das vielleicht aus Solidarität trotzdem leise mitsprechen, aber er muss das nicht unbedingt tun. Herr Jesus Christus, ich gebe zu, dass ich ein Sklave der Sünde bin, getrennt von dir und unfähig, mich selbst zu retten. Ich bekenne dir meine Sünde und bitte um Vergebung. Ich glaube, dass Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung vom Tod meine Schuld bezahlt hat. Ich glaube, dass er mir damit ewiges Leben und Freiheit gesichert hat. Ich erkläre, dass du der Herr meines Lebens bist und nicht mehr ich selbst. Von jetzt an werde ich mich nach dir ausrichten und dir allein folgen. Heiliger Geist, füll mich bitte mit Leben und Kraft, um fähig zu sein, ein Leben als Christ zu führen. Amen.